So, ihr seht's, wir haben jetzt als nächstes ein Interview für euch und ein Interview, auf das ich mich schon ganz besonders freue, denn wir haben hier ja eine Referentin zu Gast, die seit mehr als 8 Jahren ihr eigenes Fotobusiness hat, hat eine Community von über 100.000 Menschen, die sie darüber erreicht, ist als Buchautorin sehr erfolgreich, hat ihren eigenen Nummer 1 Podcast, emotionales Marketing und außerdem ist sie auch im Fotografiebereich auf der Fotokina, für die Messe selber mit Vorträgen mit dabei. Für Adobe ist sie damit unterwegs. Aber sie hat sich natürlich auch selber selbstständig gemacht. Und auch das ist ein Thema, wo viele von euch da draußen, insbesondere die, die was Kreatives machen, sicherlich eine ganze Menge von lernen können. Sie ist nicht das erste Mal mit dabei, sondern sie war ja im vergangenen Jahr unter anderem auch beim Erfolgskongress schon mit dabei. Und ihr wisst das, all diejenigen, die da ja herausragend gutes Feedback bekommen, die haben wir natürlich auch sehr gerne noch ein zweites Jahr wieder mit dabei. Und ich würde jetzt mal versuchen, zu Nina Schnitzenbaumer zu schalten. Nina, kannst du mich hören?
Ja, ich kann dich sehr gut hören. Hi.
Wunderbar. Wo erwische ich dich gerade?
Mich erwischst du in meinem schönen Altbaustudio hier, wo ich wohne und arbeite, in Seeheim-Jugendheim bei Darmstadt. Ja, und dann schalten wir doch mal rüber zu euch nach Köln, ne?
Ja, es sieht super aus bei dir. Das sieht so aus, als könnte man es da aushalten. Ja, ich würde gerne mit dir darüber sprechen, wie Kreative sich erfolgreich selbstständig machen können. Ich glaube, das ist was, das hast du selber vorgemacht und da können sicherlich viele was von dir lernen in diesem Bereich. Vielleicht starten wir mal so mit der Frage, was sind denn vor allem die Ängste, die kreative Menschen haben, warum sie sich vielleicht nicht selbstständig machen? Was sind da so Hürden?
Ja, also ich kenne das ja noch aus meiner eigenen Selbstständigkeit, ne? Ich glaube, vor allem, wenn man eine kreative Tätigkeit ausübt, wie das ja bei mir war und bei vielen anderen, die eben auch zu mir kommen zum Coaching, wir haben ja eigentlich nur eine Leidenschaft und wollen ja eigentlich nur die jeden Tag machen. Wir wollen ja eigentlich gar nicht groß irgendwas mit Bürokratie oder so zu tun haben, mit der Selbstständigkeit, damit kennen sich die wenigsten sowieso aus, sondern wir wollen eigentlich nur das tun, was wir lieben, unsere Kreativität. Bei mir war es die Fotografie, bei vielen anderen Kreativen ist es dann was anderes, wie nähen oder stricken, die eigenen Sachen verkaufen, an den Mann bringen. Na, es gibt ja ganz viele kreative Grafikdesigner und die wollen eigentlich nur das den ganzen Tag machen. Und ich habe es eben schon gesagt, Thema Bürokratie ist dann eine ganz große Hürde, weil eben viele sagen, hey, ich bin in dem Bereich gar nicht, ich weiß gar nicht, was es mit dem Thema Finanzamt, Selbstständigkeit, alles, was mit den Rechnungen zu tun hat. Ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Das heißt, man muss sich irgendwie da reinfuchsen und es irgendwie hinbekommen, sich selbst zu informieren. Und da komme ich auch schon zum nächsten Thema, nämlich das Thema Umfeld. Wie kriege ich das denn jetzt hin, an die richtigen Menschen zu kommen, die mir auch nicht irgendeinen Quatsch erzählen, sondern die mir wirklich das erzählen, was mir dann auch weiterhilft? Und da hat mir zum Beispiel ganz viel geholfen, auf Netzwerktreffen zu gehen, auf Stammtische vor allem, auch in meinem Bereich, aber eben auch Seminare zu buchen. Weil vor allem, wenn ich Seminare buche, wirklich auf Events gehe, ihr macht ja auch eigene Events, dann lerne ich wirklich Menschen kennen, die genau das Gleiche gerne machen, die genau in die gleiche Richtung wollen und die vor allem auch bereit sind, da was zu investieren. Das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt auf einem kostenlosen Stammtisch einfach unterwegs bin, weil einfach, ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber die Qualität der Menschen oder das, wo die hin möchten, einfach wie sehr sie das wollen, steigt einfach, wenn sie eben dafür auch was investieren müssen. Und vor allem viele Kreative fragen sich eben auch bei ihrer Selbstständigkeit, bin ich selbst mit dem, was ich tue, überhaupt gut genug? Also ich weiß, dass viele Startups oder sowas, die in einer ganz anderen Richtung sind, vielleicht mit ganz anderen Dingen erstmal zu kämpfen haben. Aber vor allem, wenn du eine Leidenschaft hast und es einfach nur gerne machst in der Kreativität, weißt du gar nicht, ist das überhaupt gut genug, um Geld dafür zu nehmen? Und das ist eben beim Thema Mindset auch was ganz Großes, womit viele eben strugglen und sich da eben die Unterstützung von außen zu holen, auch mal Menschen zu fragen, die dort sind, wo man hin möchte, hilft eben ganz, ganz, ganz viel.
Okay, also drei wichtige Punkte, die du da gerade nennst. Zum einen, und da habe ich so ein bisschen rausgehört, das ist bei uns immer so eine Frage, wenn wir hier im Grunde neue Leute für unser Team suchen, dann fragen wir uns immer so ein bisschen, sind die eher kreativ oder sind die eher strukturiert? Und was du ansprichst mit diesen ganzen Behördengängen, das ist ja im Grunde diese ganzen Sachen, die klassischerweise eher ein strukturierter macht und wo man als Kreativer vielleicht eher zurückschreckt. Also das ist sicherlich ein Punkt, sehe ich absolut auch so. Umfeld und Mindset, was sich natürlich auch so ein bisschen bedingt. Und ich kann da dir absolut nur beipflichten, natürlich, sich dieses Umfeld gerade in, ja, zum Beispiel auf Events zu suchen, wo man halt Leute hat, die nach vorne gehen wollen. Das bringt natürlich eine ganze Menge. Und ich meine, ihr seid jetzt beim Erfolgskongress hier mit dabei. Das ist leider nicht live vor Ort, aber wir haben die Facebook-Gruppe. Wenn ihr das noch nicht macht, auch das ein Ort, wo ihr solche Leute finden könnt. Würdest du denn sagen, dass man als Kreativer mehr Mut aufbringen muss, wenn man sich selbstständig macht, als wenn man in einem anderen Umfeld unterwegs ist?
Ich finde die Frage sehr spannend, ob man mehr Mut aufbringen muss. Das Thema Mut ist für mich, glaube ich, eine Sache von der Einstellung. Also ich glaube, es gibt solche und solche Menschen, welche, die einfach sagen, ich werfe mich selbst jetzt ins kalte Wasser. Und es gibt welche, die sagen, oh Gott, ich muss erstmal, wie du schon sagst, alle, die dann eher so ein bisschen sich eher die Listen machen und so und alles nochmal schön strukturiert aufschreiben, die machen es dann lieber Schritt für Schritt. Aber was ich meiner Meinung nach viel einfacher finde als in anderen Bereichen ist, wenn du kreativ bist, dann bringst du ja deine eigene Dienstleistung schon mit. Mhm. Also du musst dir keinen Kredit aufnehmen, um dir irgendwelche Materialien, Produkte oder irgendwas anzuschaffen, weil du hast ja das, was du machst. Wenn du das aus dem Hobby raus machst, die Kamera, die hatte ich schon, als ich selbstständig wurde, weil ja irgendwoher muss ja das Hobby kommen. Das heißt, die meisten können starten, ohne dass sie irgendwie Geld aufnehmen müssen. Und deswegen finde ich persönlich, ist eigentlich viel risikoärmer als in vielen anderen Bereichen.
Okay, also ist es höchstens die Einstellung, die vielleicht im Weg steht. Eigentlich ist der Weg auf keinen Fall schwerer. Das ist so deine Message. Wie schaffe ich es denn, wenn ich, angenommen, ich bringe diesen Mut auf, ob es jetzt viel oder wenig sein muss, wie schaffe ich es, an meine ersten Kunden zu kommen, um wirklich mit dem, was ich liebe, mein Geld zu verdienen?
Ja, also das ist ja heute einfacher als früher. Früher war es ganz, ganz schwierig, wenn du irgendwie in die Selbstständigkeit gehen wolltest, dann hatten die meisten erstmal einen Laden, dann musstest du, wenn ich jetzt zum Beispiel mal von der Fotografie ausgehe, auf irgendwelchen Events fotografieren, dich bekannt machen, den Leuten deine Karte geben, dass einfach sich so ein bisschen rumspricht. Und heutzutage, wenn jemand starten möchte, ist das Erste, was man machen sollte, natürlich auf Social Media rausgehen. Und ich finde da drei Aspekte, die ich da immer mitgebe, ganz, ganz wichtig, wenn man Social Media macht und wenn man sagt, hey, ich lege mir da jetzt eine Seite an. Nächstes Thema wäre ja auch Webseite, wobei die Webseite für mich eher eine digitale Visitenkarte ist. Also es ist jetzt nichts, um wirklich mit der Zielgruppe in Kontakt zu kommen, sondern dafür würde ich wirklich Social Media nutzen. Und die drei Sachen, die ich da ganz, ganz wichtig finde, sind zum einen Information. Also, dass du den Menschen Einblicke gibst hinter die Kulissen. Das ist ganz, ganz wichtig. Mehrwerte mitgeben. Dann das Thema Interaktion, dass du mit den Kunden, mit den Lesern, den hoffentlichen bald Kunden auch interagierst. Dass wenn jemand einen Kommentar schreibt, dass du dann auch mal dich bedankst, wirklich den vielleicht auch mal persönlich anschreibst, ihn fragst, was er noch so wissen möchte über das Thema. Und das Thema Emotionen. Mein Podcast, der heißt ja auch emotionales Marketing. Also ich bin ein ganz großer Fan davon, nicht der Zielgruppe etwas aufzudrücken. Das ist ja so dieses Push-Marketing. Also ich sage jetzt, hey, hier Angebot, jetzt 30%. Sondern indem ich einfach so viel Mehrwert und so viel Content liefere, dass der Wunschkunde von sich aus zu mir kommt und sagt, hey, das, was du hast, genau das will ich haben. Und das ist ja dann der Idealfall. Und das schaffen wir eben über Social Media heute perfekt.
Okay, jetzt hast du gerade ein spannendes Keyword genannt, das Keyword Wunschkunde.
Ja.
Wie finde ich solche Wunschkunden denn? Oder wie finde ich überhaupt erstmal heraus, was meine Wunschkunden sind?
Also vor allem, wenn du kreativ startest, finde ich, dass der Mensch erstmal zu dir passen sollte. Deswegen, für mich geht es auch immer von zwei Seiten aus. Man muss erstmal rausfinden, was verkörpere ich überhaupt? Was ist mir überhaupt wichtig? Welche Werte habe ich? Worauf kommt es mir persönlich an? Weil nur dann weiß ich, welcher Mensch auch zu mir passt. Das ist ja nichts anderes als in Freundschaften, die wir haben. Wir wissen nur, wenn wir wissen, was ist uns wichtig, worauf legen wir Wert beim anderen, passt der zu mir, hat er die richtigen Werte, passt es zwischen uns oder passt das nicht? Und genauso ist es beim Wunschkunden auch. Das heißt, einfach mal hinsetzen und einfach erstmal aufschreiben, welche Werte sind mir persönlich denn wichtig, worauf lege ich Wert? Und dann am allerbesten den Wunschkunden mal zusammenbauen. Und dann einfach mal sagen, was würde ich mir wünschen, was für ein Alter der hätte? Was wäre denn toll, wo der herkommen würde? Und da darf man wirklich auch mal träumen und wirklich mal sagen, was wäre denn der Idealfall? Weil wenn man diesen Wunschkunden zu 100% anspricht, da sage ich auch, am besten nicht nur das Alter und den Wohnort festlegen, sondern auch Dinge, die im Kopf passieren. Also nicht nur das, was im Außen ist, sondern sich eben auch überlegen, wie fühlt sich denn dieser Wunschkunde gerade? Warum möchte er denn diese Dienstleistung oder dieses Produkt gerade buchen? Warum ist es ihm denn so wichtig? Was steckt denn eigentlich dahinter? Möchte er das verschenken? Möchte er das für sich haben? Warum genau will er diese Dienstleistung in Anspruch nehmen? Und plötzlich wird ein viel größeres Bild einer Person klar, als wenn man nur den Namen oder das Alter oder den Wohnort hat. Das heißt, auch über das Mindset dieses Kunden mal Gedanken machen und sich das dann mal zusammenschreiben. Und wenn man das gemacht hat, dann fragt man sich natürlich am Ende, ja, aber diesen Kunden, den ich mir da jetzt aufgeschrieben habe, zu 100% gibt es den ja gar nicht. Also das ist das, was ich dann ganz oft gesagt bekomme. Jetzt hat man sich da irgendwas zusammengebaut. Und da kann ich nur sagen, je genauer wir diesen Kunden jetzt aber adressieren, desto weniger kommt jemand, der dazu überhaupt nicht passt. Wenn man jetzt aber so wischiwaschi irgendwie diesen Wunschkunden anspricht und sich denkt, ah, lieber mal ein paar mehr als zu wenige, dann erreicht man vielleicht auch jemand, der gar nicht eigentlich reinpasst, weil man aber so ein bisschen mit der Positionierung schwammig war. Das heißt, lieber spitz jemanden erreichen, den es vielleicht zu 100% nicht gibt, aber dafür für 99,9%. Die Kunden, die kommen dann und sich einfach mal überlegen, wer passt zu mir, wen wünsche ich mir und genau den dann ansprechen. Das ist dann das, was darauf folgt. Also alle Texte, alle Videos, alle Bilder machen wir dann nur für diesen einen Kunden, um dann genau den anzusprechen.
Ja, ich finde den Ansatz sehr, sehr gut, denn letztendlich muss man sich auch überlegen, mit euren Kunden, das sind Leute, mit denen werdet ihr sehr viel Zeit verbringen, entweder weil ihr euch direkt mit ihnen auseinandersetzt oder weil ihr über die Leute nachdenkt, was könnten ihnen gefallen, und wenn ihr da mit Menschen zu tun habt, auf die ihr eigentlich gar nicht so richtig Lust habt, ist das im Grunde, macht euch das viel, viel weniger Spaß unterm Strich, deswegen finde ich deinen Ansatz extrem gut. Jetzt heißt dein Podcast ja emotionales Marketing, was verbirgt sich dahinter genau?
Genau, also emotionales Marketing geht von mir immer von zwei Seiten aus. Das ist, ich habe ja eben schon gesagt, die eine Seite, das bin ich, und die andere Seite ist mein Kunde. Ich bin der Meinung, man kann kein tolles Marketing bzw. emotionales Marketing machen, wenn eine Seite von beiden nicht stimmt. Also wenn ich selbst mit mir nicht im Reinen bin und von mir selbst irgendwie denke, ich schaffe das nicht, ich darf das Geld nicht nehmen, ich bin das vielleicht nicht wert. Also wenn ich so Glaubenssätze habe, die das limitieren, was ich eigentlich machen möchte, dann traue ich mich natürlich auch gar nicht nach draußen zu gehen. Und dann passt natürlich das zweite Puzzleteil, das passende Marketing dazu, traue ich mich natürlich nicht rauszugehen. Das heißt, der erste Punkt, das bin ich, mit mir ins Reine zu gehen, mich da weiterzubilden, ganz viel an mir, an der Persönlichkeit zu arbeiten, das ist das Erste. Und im zweiten Schritt erst zu schauen, wie kann ich damit jetzt rausgehen? Und viele fangen eben beim Schritt 2 an. Die legen sich eine Seite an und posten und posten und posten, aber haben die ganze Zeit irgendeinen Glaubenssatz, das wird ja eh nichts und das kann doch nicht funktionieren. Die meistens auch vom Umfeld irgendwie reinkamen, diese Glaubenssätze. Und dann fragen sie sich, warum es nicht funktioniert. Das heißt, bei sich anfangen, wirklich erstmal gucken, was ist mir wichtig, was für Glaubenssätze habe ich, kann ich wirklich diese 100% gerade geben oder habe ich noch irgendwelche anderen Baustellen? Und diese Emotion, deswegen auch emotionales Marketing von mir, die dann zu 100% Gas gibt, zu nutzen, um dann eben zu 100% meinen Kunden auch anzusprechen. Und glaubt mir, er wird sich viel, viel eher angesprochen fühlen von einer Person, die weiß, was sie will, die mit sich selbst im Klaren ist, die positiv ist, weil sie einfach den anderen ansteckt. Der Kunde wird ja auch merken, wenn bei dir irgendwas nicht so ganz passt oder nicht so ganz im Reinen ist. Und nur dann kannst du den auch emotional erreichen.
Okay, also du selber bist an der Stelle der erste Schritt, damit dieses emotionale Marketing auch bei deinem Kunden ankommt. Jetzt stell mir vor, da draußen ist jemand, ist gerade mit dem Studium fertig, hat vielleicht ein kreatives Talent und möchte sich damit selbstständig machen. Was wären die ersten Schritte, die du dem oder derjenigen empfehlen würdest?
Also heutzutage ist es ja so, es gibt so viele, ich will es jetzt nicht Konkurrenten nennen, also nennen wir es mal Marktbegleiter oder so, die in der gleichen Branche unterwegs sind. Konkurrenten finde ich immer so ein doofes Wort, weil ich eher so ein Fan von Kooperationen einfach bin, die man dann miteinander macht. Aber wenn man sich das mal wie so ein Wasserspiegel vorstellt, und dieser Wasserspiegel, der war, sagen wir mal, vor 20, 30 Jahren noch viel, viel geringer, als wir dieses ganze Social-Media-Internet-Thema noch gar nicht so hatten. Und wenn du da nur eine kleine Welle gemacht hast in deinem Ort, warst du quasi schon bekannt für irgendwas. So, wenn du das heute machst, in Social-Media, im Internet, diese kleine Welle, die du damals gemacht hättest, ja, dann wird wahrscheinlich das keiner mitbekommen, weil die Welle heute viel, viel größer sein muss, damit du die Menge an Menschen auch erreichst, die es eben braucht. Und meiner Meinung nach ist dann gar nicht auch die Menge entscheidend, wie viele Menschen du erreichst, weil viele wollen ja irgendwie 100.000, 200.000 Menschen. Das war vor einer Zeit noch möglich, aber ich bin der Meinung, dass heutzutage es nicht auf die Menge ankommt, sondern auf das Vertrauen zu den Menschen, die da sind. Also wie tief ist denn die Bindung, auch wenn man nur 100 Leute auf der Social-Media-Seite hat? Ich habe ja eben gesagt, bau das Profil auf, leg das an, biete Mehrwert, Persönlichkeit. Und dann sind da vielleicht 100, 200 Menschen. Und dann sagt dann, also viele sagen dann, ach Mann, warum sind es nicht 5.000? Und sind so in diesem Mangel-Mindset irgendwie drin. Aber warum nicht überlegen, ich habe da 100 Menschen, warum habe ich nicht 100 Buchungen? Also jetzt mal blöd gesagt, ne? Oder wenn es nur 50% sind, warum habe ich noch nicht 50 Termine gehabt? Und sich einfach mal zu überlegen, wie kann ich die Bindung zu den Menschen, die da sind, noch verstärken? Weil eben dieses Vertrauen heutzutage im Internet, wo so viel angeboten wird, sozusagen die neue Währung ist. Also es geht nicht mehr darum, einfach ein Angebot hinzulegen, sondern es geht darum, eine sehr, sehr, sehr starke Bindung zum Kunden aufzubauen, sodass er eben, und das ist nämlich das, was dann passieren soll, wenn er an dein Thema denkt, du der erste Gedanke bist und er gar nicht googeln muss oder so. Also sobald der Kunde googeln muss, hat er dich vorher nicht gekannt. Und das hätte er aber tun können über Social Media.
Ja, absolut. Vor allem die Sache dabei ist eben auch, wenn man es schafft, egal ob es jetzt 100 Leute sind oder ob es dann später vielleicht auch viel mehr sind, wenn man es da schafft, diese intensive Beziehung aufzubauen und es zu schaffen, mit wenigen Leuten, die einem vielleicht folgen, da trotzdem einen sehr guten Return rauszuziehen, dann seid ihr auch konkurrenzfähig, denn die Konkurrenz da draußen wird immer größer werden. Aber wenn ihr es schafft, schon mit wenigen Leuten erfolgreich zu sein, dann steht euch die Welt offen, denn dann werdet ihr es halt auch mit vielen, vielen mehr, noch viel mehr erfolgreich sein. Wenn ihr ganz viele braucht, um nur ein paar Abschlüsse zu haben, dann wird es eher schwierig und dann würde ich mir eigentlich eher Gedanken machen. Was würdest du denn sagen, wenn du heute nochmal bei Null stehen würdest? Würdest du alles wieder ganz genauso machen oder hast du vielleicht ein paar Sachen, die du heute anders machen würdest, wenn du mit dem Wissen, was du vielleicht heute hast?
Ich muss sagen, mit dem Wissen, was ich heute habe, ich habe, was glaube ich sehr, sehr viele sagen, die vor neuen Schritten stehen, relativ lange gewartet, bis immer der nächste Schritt kam. Also zum Beispiel Thema Produkte. Ich habe ja auch Produkte in meinem Online-Shop, verkaufe die auch. So Thema auch, dass man passives Einkommen sich generiert. Damit habe ich meiner Meinung nach ein bisschen zu spät angefangen. Was jetzt, also ich denke immer, ich wäre nicht da, wo ich heute bin, wenn ich es nicht so gemacht hätte. Das ist auch so ein bisschen eine Einstellung von mir. Aber ich weiß, dass das Thema Produkte ich schon 3 Jahre vorher wusste, aber so immer dachte, ah nee, ich kann das nicht. Und also ich hatte auch so Glaubenssätze, ah nee, machen wir mal später. Und mein Podcast zum Beispiel, ich hatte ein Dreivierteljahr, bevor der rauskam, schon mein Mikrofon, hatte schon Folgen aufgenommen und bin aber nicht raus, weil ich dachte, die sind zu schlecht. Also sowas. Ich würde einfach, ich habe ja auch so den Spruch, fang an, bevor du bereit bist, nachdem ich versuche, mich immer zu richten, das einfach mal zu machen und dann einfach mit dem Feedback der Community zu verbessern. Also das ist was ich machen würde. Ich würde schneller mit den Sachen rausgehen, mich eher trauen. Da muss ich mich heute auch noch ein bisschen ermahnen, dass ich schneller mit den Sachen rausgehe, als ich es eigentlich geplant hatte. Und ich würde aber genauso viel wieder auf Events gehen, weil was ich nicht missen möchte, ist die Menschen, die ich auf dem Weg kennengelernt habe. Also wenn du mir alles wegnehmen würdest, weil du jetzt gesagt hast, bei null starten, das, wo ich nicht drauf verzichten würde, ist das Netzwerk. Also das ist nicht meine Social-Media-Reichweite oder irgendwas, sondern das sind die Menschen, die ich wirklich kenne, die ich anrufen kann und sagen kann, hey, komm, wir starten mal ein Event zusammen oder wir machen ein Seminar zusammen oder lass mal gegenseitig eine Kooperation auf Social Media machen. Weil diese Kooperationen, die sind der Hebel, sodass du ganz schnell vielleicht wieder deine Reichweite hast, wieder deine E-Mail-Liste aufbaust, ne? Einfach durch andere Menschen und durch die gegenseitige Hilfe. Genau.
Okay, also als größten Fehler, wenn man es vielleicht so zusammenfasst, vielleicht an manchen Stellen mal schneller Entscheidungen treffen, würde ich jetzt so mitnehmen daraus. Hast du denn auch irgendeine Entscheidung, wo du sagst, das war vielleicht die allerbeste, die ich so in meiner unternehmerischen Laufbahn getroffen habe?
Ja, ich habe es eben schon kurz angesprochen. Sag ich noch heute, die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, war es, Produkte auf den Markt zu bringen. Weil vorher habe ich immer nur Zeit gegen Geld getauscht. Und konnte das Ganze nicht skalieren, also ich konnte es nicht größer machen. Und irgendwann ist ja auch die eigene Arbeitskraft erschöpft. Irgendwann ist die ganze Zeit weg und dann kannst du es nicht größer machen. Du kannst ja nicht den Tag länger machen. Und dann habe ich Produkte auf den Markt gebracht. Ich habe es eben schon gesagt, ein bisschen zu spät. Ich hätte es auch ein bisschen schneller machen können. Und mit dieser Produkteinführung habe ich gemerkt, hey, ich habe plötzlich die Möglichkeit, auch die Arbeitszeit, die ich wirklich reinstecke, in anderen Dingen ein bisschen zu reduzieren, um ein bisschen mehr Zeit in andere Dinge, vielleicht auch in die unternehmerische Entfaltung, mehr auf Seminare gehen, mehr weiterbilden, mehr Zeit dafür zu haben und trotzdem den Umsatz zu halten oder sogar noch zu skalieren. Und das war mir vorher gar nicht bewusst, wie stark das passieren kann. Und das war so mein größter Aha-Effekt. Produkte auf den Markt zu bringen, ist so meine Antwort, war das Beste, was ich hätte tun können.
Ja, kann ich natürlich auch absolut nachvollziehen. Ja. Produkte zu bauen, etwas, was ich auch absolut nur empfehlen kann. Wir haben ja eingangs drüber gesprochen, kreative und strukturierte Aufgaben, vielleicht manchmal ein bisschen schwierig. Hast du denn vielleicht Tipps für die Kreativen da draußen, wie du es schaffst, mehrere Projekte gleichzeitig zu managen und da so den Überblick zu bewahren?
Also ich habe natürlich auch meinen Kalender, wo alles drin steht, wo ich auch weiß, wann ist was, was steht als nächstes an. Und was ich natürlich tagsüber probiere, ist, dass ich bin kein Fan von Listen, ich bin kreativ, deswegen mag ich überhaupt nicht diese ewig langen To-Do-Listen, wo man dann das Gefühl hat, oh Gott, sie wird nicht kleiner. Deswegen versuche ich, wenn ich mich an den Rechner setze, mir eine Sache vorzunehmen, die ich abends erledigt haben will. Also ein One Thing, wo ich sage, hey, da arbeite ich heute dran. Und klar hat man dann so Sachen, die jeden Tag anfallen, wie E-Mails beantworten, Nachrichten auf Social Media beantworten. Das ist was ich dann meistens zuerst erledige. Da gibt's ja auch so die schöne Annahme, so eat that frog. Also, dass man zuerst das Größte macht, damit man's rum hat und sich dann um die Kleinigkeiten kümmert. Ich bin da aber ein bisschen anderer Meinung, weil ich persönlich kann mich nicht konzentrieren auf die eine große Sache, wenn der Kleinkram nicht weg ist. Das heißt, ich mache zuerst die E-Mails, zuerst die Nachrichten, dass alles Kleine weg ist und sage dann so, jetzt habe ich einen freien Kopf für diese eine Sache, mich zum Beispiel auf ein Interview vorzubereiten oder ne, solche Sachen, irgendwas Großes, was an dem Tag stattfindet oder ich will noch bei der Webseite ein neues Seminar einstellen oder so. Und in dem Bezug ist das andere, wie ich erfolgreich viele Projekte gleichzeitig manage. Ich habe mittlerweile, das war am Anfang auch nicht so möglich, aber mittlerweile kann ich das machen, so viel wie möglich outgesourced. Das heißt, ich arbeite zwar ohne festes Team, aber dafür habe ich ein Freelancer-Team. Also ich habe ganz viele Menschen, ich habe jemanden für die Webseite, ich habe jemanden, der die Steuern macht, jemanden, der meine Rechnungen ablegt, also so Sachen, die du einfach irgendwann, wo du sagst, hey, ich möchte mich auf das fokussieren, was meine Kernkompetenz ist. Und ja, das ist auch sowas, was ich für mich gelernt habe, je größer oder je schneller du skalieren kannst, desto schneller kannst du dich auch wieder auf das fokussieren, was wirklich dein Ding ist, weil du alles andere abgeben kannst.
Ja, und skalieren kann man bekanntlich nur, wenn man belastbare Prozesse hat und wenn man manche Sachen selber nicht so gut kann und weiß, man ist die Schwachstelle da in dem Prozess, dann sucht man sich natürlich am besten jemanden, der einen da unterstützen kann und der das am besten besser kann als man selber.
Genau.
Hast du vielleicht, wir haben jetzt schon viel über gute und schlechte Entscheidungen gesprochen, hast du auf deinem Weg irgendeinen schlechten Ratschlag mal bekommen, der vielleicht auch noch irgendwie öfter mal gegeben wird, wo du die Leute so ein bisschen vorwarnen willst?
Kann auch ein spezifischer Einzelfall sein. Ich finde die Frage sehr, sehr gut. Ich finde, also es ist kein Ratschlag, aber es ist ein Fehler, den viele machen, den ich auch am Anfang natürlich gemacht habe. Also man neigt dazu, wenn man da so einsteigt, man ist ja meistens, vor allem bei Kreativen kenne ich das, so der Einzige im Umfeld, der jetzt irgendwie diesen Gedanken hat. Alle anderen sind noch angestellt, haben noch ihre anderen Dinge so im Leben, die sie so machen wollen, aber haben mit dem Thema Selbstständigkeit eigentlich nichts zu tun. Und wir neigen aber dazu, dass wir genau diese Menschen dann fragen, was soll ich tun? Also es ging mir genauso. Dann sind es die Eltern, die Geschwister, der Partner. Hey, kannst du mir irgendwie helfen? Ich habe da was vor. Und die werden dir natürlich immer das raten, was nicht für dich gut ist, weil sie aus ihrer Perspektive antworten. Und die sind ja nicht selbstständig. Das heißt, ich habe es relativ schnell schon gemacht. Dafür bin ich mir selbst auch dankbar, weil ich schnell auf den Trichter gekommen bin, das zu tun. Die Menschen zu fragen, die dort sind, wo ich hin möchte. Also klar, ich bespreche das zwar mit den Menschen in meinem Umfeld, aber die Frage ist, wie viel du die Antwort wertest. Dass wenn jetzt jemand sagt, hey, lass es doch, das wird doch nichts, ob du dann dir wirklich denkst, er hat recht, oder ob du denkst, okay, warte mal, der ist jetzt gerade angestellt, weiß der überhaupt, was für mich gut ist? Vielleicht frage ich mal jemanden, der Ahnung hat davon, der schon da ist, wo ich hin möchte, der sich vielleicht einfach mal meine Arbeit anschaut und mir wirkliches konstruktives Feedback gibt. Also das ist sowas, was ich allen, nicht nur den Kreativen, sondern allen, die irgendwie in die Selbstständigkeit gehen wollen, raten kann, sich an die Menschen zu wenden, die diesen Weg eben schon gegangen sind.
Ja, ist ein sehr, sehr guter Tipp auf jeden Fall. Wenn man jetzt losgeht, wir haben eben drüber gesprochen, stehst bei Null, machst die ersten Schritte, jetzt funktioniert vielleicht ein bisschen was, aber jetzt im Grunde, wenn man sich in die Lage reinversetzt, man hat vielleicht die ersten Schritte umgesetzt, aber im Grunde weiß man dann ja noch nicht so richtig, wo steht man. Was war bei dir so der Punkt, wo du gemerkt hast, das, was ich hier mache, das wird erfolgreich? Ab wann hast du das gespürt oder gemerkt?
Gut, man muss ja erstmal für sich definieren, was es überhaupt bedeutet. Also weil du jetzt schon so sagst, ich bin erfolgreich.
Ja gut, dann lass mich erfolgreich durch, ich habe gemerkt, das funktioniert, ersetzen.
Okay, ja, okay. Für mich war es natürlich erstmal wichtig, wie wahrscheinlich für jeden, der startet, dass ich erstmal die Kosten, die ich hatte, decken konnte. Und ich hatte damals, das war während meinem Studium, ich bin ja danach auch direkt in die Selbstständigkeit gestartet, hatte ich auch noch Nebenjobs. Also ich hatte zwei Nebenjobs. Ich habe einmal in einer Bäckerei gearbeitet, einfach hinter der Theke und habe Brötchen verkauft. Und ich habe Nachhilfe gegeben in Französisch, Deutsch, Englisch, schulische Nachhilfe, einfach für Kinder. Und damit habe ich mir mein Studium finanziert. Und irgendwann war der Moment, wo ich gemerkt habe, ich habe plötzlich den Umsatz nur durch die Fotografie und bräuchte die anderen Sachen gar nicht mehr und habe aber trotzdem das gleiche Geld. Und das war für mich so, boah, es funktioniert jetzt mittlerweile genauso wie meine beiden Nebenjobs zusammen. Vielleicht könnte das ja größer werden. Also das war so der Moment, wo ich dann gemerkt habe, jetzt kann ich meine Kosten decken, wo ich gemerkt habe, ich könnte mal probieren, das vielleicht einen Schritt größer zu machen. Also das ist, glaube ich, so der erste Schritt, wo viele das dann merken. Man kann die Kosten decken. Das ist für mich so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, es läuft. Und das auch dauerhaft. Also nicht mal nur einen Monat, dass ich es decken kann, sondern mehrere Monate hintereinander. Und dann kann man eben drüber nachdenken, okay, wie kann ich es jetzt noch größer machen? Und genau, um die Frage zu beantworten, das war, glaube ich, so der Moment.
Ja. Okay, dann definieren wir funktionieren mal mit, man kann die Kosten davon decken. Jetzt genau. Hatten wir eben über erfolgreich gesprochen. Ich hatte mich da geschickt nochmal rausmanövriert, aber lass uns gerne nochmal drauf zurückzukommen. Was bedeutet denn Erfolg für dich?
Also ich denke, Erfolg hat immer was mit Erwartungen zu tun. Also du kannst keinen Erfolg oder Misserfolg haben, wenn du jetzt nicht vorher irgendeine Erwartung hattest, die entweder erfüllt wurde oder nicht erfüllt wurde. Das heißt, du musst natürlich erstmal überlegen, was für Erwartungen habe ich. Wenn ich jetzt ein riesen, mega großes Ziel habe und mir da keine Unterziele setze, aber in einer Woche ein Resultat erwarte, wird es schwierig, da Erfolg zu haben. Wenn ich jetzt aber sage, hey, ich setze mir Unterziele, und habe jedes Mal einen kleinen Erfolg, wenn ich eins von diesen Unterzielen erreiche, dann kann ich viel mehr von diesen Unterzielen feiern. Das heißt, Erfolg hat immer was mit Erwartungen zu tun. Und wenn du jetzt sagst, irgendwie das in einem Satz, dann würde ich sagen, wenn die Erwartungen, die ich hatte, mindestens getroffen sind, wenn nicht übertroffen sogar, dann ist das für mich Erfolg.
Ja, das ist doch eine schöne Definition. Und letztendlich definiert damit ja auch jeder für sich selber, ob er erfolgreich ist. Jetzt haben dich unsere Zuschauer ja schon ein bisschen kennengelernt, so im Rahmen des Interviews. Ich glaube, man hat gemerkt, dass du diesen Weg ja recht erfolgreich für dich selber gegangen bist und auch viele Leute eine ganze Menge von dir lernen können. Falls jetzt der ein oder andere da draußen ist und sich fragt, Mensch, ich würde gerne noch ein bisschen mehr von der Nina zu diesem Thema lernen. Gibt es da irgendwie die Möglichkeit?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe es ja schon angesprochen, dass ich Produkte auch habe. Und ich habe jetzt ein ganz, ganz neues, das ist das aktuellste Produkt. Und zwar, ich habe ja ganz am Anfang schon angesprochen in Bezug auf Selbstständigkeit, dass viele Kreative, aber auch ja Einzelunternehmer das Problem haben, dass sie sich ja eigentlich nur auf das fokussieren wollen, was sie da machen möchten und nicht auf Themen wie Bürokratie und Rechnungen, alles, was da drumherum ist und sich meistens auch gar nicht damit auskennen. Und die fragen sich, wer kann mir das endlich mal so erklären, dass ich es verstehe? Weil ich hatte am Anfang das Problem, ich bin bei 3 Steuerberatern gewesen und keiner konnte mir das mal so erklären, dass ich es wirklich verstanden habe. Weil die natürlich gar nicht wissen, was ist denn jetzt das Level von einem Einsteiger? Die sprechen in ihrer Sprache. Und dann habe ich einen Steuerberater kennengelernt, wo ich gemerkt habe, boah, der kann mir das mega gut erklären, der spricht meine Sprache. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss ihn mir direkt schnappen, um für meine Community und für alle anderen Menschen, die natürlich da noch dazukommen, mal ein Produkt zu machen, wo man wirklich von A bis Z dieses komplette Thema erklärt wird. Und herausgekommen ist ein 5-stündiges Hörbuch, in dem wir von Gewerbeanmeldung bis Steuererklärung alles durchsprechen. Über Was sind die Steuern? Wie funktionieren die? Was muss ich machen, wenn ich mich anmelde? Entweder freiberuflich oder gewerblich. Es geht übrigens nicht nur um Nebengewerbe, neben einem Hauptberuf, sondern auch, was ist, wenn ich das dann wechsle in ein großes Unternehmen, wo ich dann 19% auch abgeben muss. Wie funktioniert das alles? Fahrtenbuch, wie rechne ich meinen Arbeitsplatz ab? Und wirklich super einfach erklärt. Und damit wir das auch nochmal nicht nur für die Kreativen haben, sondern auch nochmal schön aufgeschrieben, weil das Thema hatten wir ja vorhin, haben wir auch noch ein 100-seitiges E-Book mit dazu gepackt, wo alles Schritt für Schritt nochmal aufgeschrieben ist, dass man es nochmal nachlesen kann. Plus als Bonus nochmal 12 Mustervorlagen. Das heißt, man braucht sich gar nicht selbst zusammensuchen. Man kann einfach im Bonusmaterial schauen. Da sind Vorlagen von einer Rechnungsvorlage, Fahrtenbuchvorlage. Wie muss das alles aussehen? Steuerlicher Erfassungsbogen. Was muss ich wo eintragen? Das heißt, man hat alles damit drinnen. Und da würde ich euch auch super gerne hier, weil ich das toll finde, was ihr macht und an wen ihr euch richtet, einen Gutscheincode bereitstellen, habe ich mir überlegt. Also das liegt normalerweise bei 199 €. Und jeder, der sich das eben bis Ende des Erfolgskongresses noch holt, würde das 50% reduziert bekommen für 99 €. Und da habe ich euch einen Gutscheincode angelegt und der ist Erfolgskongress 2019. Das können wir, glaube ich, dann einfach irgendwie unten drunter schreiben. Und da können sich diejenigen, die daran Interesse haben, die ihr Business aufbauen wollen, ja, noch dieses Paket sichern, um dann reibungslos zu starten und das ganze Hintergrundwissen zu haben, ohne dass dann im schlimmsten Falle irgendwelche Steuernachzahlungen kommen, von denen man ja am Anfang dann nichts weiß, weil man vielleicht irgendwas falsch gemacht hat. Und ja, um sich davor zu sichern und einfach sicher loszulegen.
Ja, Nina, das klingt super. Wir haben das natürlich sehr gerne hier unter dem Stream verlinkt. 50% ist ein tolles Angebot und es klingt auf jeden Fall so, als könnte da jeder Kreative, der mit diesen strukturierten Notwendigkeiten nicht so viel zu tun haben will, das in kurzer Zeit effektiv abhandeln. Und ja, wenn das dann auch noch so erklärt ist, dass es wirklich jeder verstehen kann, ist das natürlich eine super Sache. Nina, vielen Dank dir. Wenn du magst, darfst du noch 2, 3 letzte Sätze an unsere Zuschauer richten.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr dabei wart. Ich wünsche auf jeden Fall jedem, der hier dabei ist. Ich glaube ja, dass jeder hier gerade eine mega tolle Idee hat, weil Erfolgskongress lässt darauf schließen, dass ihr alle Bock habt, was umzusetzen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen dieser ganzen coolen Speaker hier, die eben hier einen Vortrag halten. Ja, und ganz viel Erfolg mit dem eigenen Business, würde ich sagen.
Ja, Nina, vielen, vielen Dank, dass du für dieses Interview die Zeit gefunden hast.